Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Vielleicht gibt es bei denen von euch, die den Podcast recherchiert, regelmässig hören, bei diesem Sound hier gerade ein kleines Flashback. Die Wäschmaschine bei mir im Keller, wo ich in meiner allerersten Recherchiert-Folge die verschwitzten Leibli von mir und meinen Uni-Hockey-Kollegen drin gewaschen habe. Eine Podcast-Folge rund um freiwilliges Engagement bei uns in der Schweiz. Und wenn ihr jetzt gerade kein Déjà-vu habt an dieser Stelle, ihr könnt die Folge jederzeit nachhören. Ich habe euch die Folge auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Heute, in dieser neuen Folge, möchte ich den Faden von hier nochmal aufnehmen. Es gibt nämlich eine Frage, die ich in dieser Folge im letzten September ausklammert habe, weil es einfach ein zu grosser Exkurs gewesen wäre. Die Frage nach dem religiösen, freiwilligen Engagement. Respektive die Frage, wenn wir jetzt den Fokus auf Religion und Religionsgemeinschaften legen, welche Rolle spielt Religion oder eine religiöse Überzeugung, wenn wir auf die Freiwilligenarbeit schauen? Ist sie ein positiver oder ein negativer Antrieb, die Religion? Und wo kann ein religiöser Druck eine Chance sein, wo kann es aber auch problematisch werden? Und dann noch die Kernfrage, sind religiöse Menschen per se hilfsbereiter oder engagierter als andere? Fragen über Fragen, die ich in diesem Podcast aufgreifen und Antworten liefern. Ich rede mit einem Experten, der dazu ein ganzes Buch herausgegeben hat. Und ich rede mit zwei Personen, die regelmässig in die Kirche gehen und sich an diversen Orten freiwillig engagieren. Ihre Geschichte und ihre Motivation gibt es in dieser Episode mit mir, Joni Merz. Ich will zum Start gerade meine Kernfrage anpacken, also so richtig mit der Tür ins Haus hineingehen. Sind religiöse Personen hilfsbereiter oder engagierter als andere? Und ich bin mir da schon bewusst, dass diese Frage auch ein bisschen triggern kann. Mir ist klar, wer an einen Gott glaubt, wer sich als religiös bezeichnet, der ist nicht per se einfach schon mal ein besserer Mensch. Da gibt es ganz einen Haufen Schattierungen, aber in dieser Frage steckt für mich eine tiefere Geschichte. Die Frage nach der Grundmotivation, nach der Grundmelodie von einer Person, die sie fürs Leben hat. Und da kann einem die Religion, also so empfinde ich es einmal, schon eine hoffnungsvolle und positive Grundmelodie geben. Das wäre so mal meine These. Für die Antwort darauf, auf meine Frage, bin ich auf Luzern gereist zum Anastas Odermatt. Er ist Religionssoziologe an der Uni Luzern und hat zu diesem Thema eine Forschungsarbeit geschrieben. Ich sitze also bei ihm am Tisch und auf meine Frage über einen Zusammenhang zwischen Religion und freiwilligem Engagement sieht, sagt er.
Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Religiosität und freiwilligem Engagement. Und der Zusammenhang basiert darauf, dass Leute, die häufiger an religiösen Ritualen teilnehmen, öffentliche religiöse Rituale wie Gottesdienst oder Gemeinschaftsgebet oder ganz andere religiöse Rituale, unabhängig von der Zugehörigkeit, die mehr dort teilnehmen, die sich auch mehr engagieren.
Oder anders übersetzt, die Resultate aus seiner Forschungsarbeit die zeigen, dass religiöse Personen, die regelmässig an einem Ritual teilnehmen, die sind tatsächlich stärker freiwillig engagiert als andere. Und von dem her gibt es an diesem Punkt mal ein Ja auf meine Startfrage. Religiöse Personen sind engagierter.
Warum sind sie engagierter? Weil sie mehr religiöse Rituale besuchen und dadurch mehr zusammenkommen und mehr dann auch angefragt werden.
Tönt für mich als einer, der selber auch in eine Kirche geht und so Ritual kennt, im ersten Moment einmal plausibel. Ich werde dann später in dem Podcast nochmal auf das zurückkommen. Zuerst möchte ich aber das ganze Thema von freiwilligem Engagement mal fassbar machen. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, habe ich das Thema schon mal in einem anderen Podcast vertieft. Ich fasse ganz schnell zusammen, was dort rausgekommen ist. Ich bin der Frage nachgegangen, wie die Schweiz ohne Freiwilligenarbeit aussehen würde. Kurz gesagt, ziemlich trist. Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, die über 15 Jahre alt ist, die arbeiten irgendwo freiwillig mit. Die meisten in einem Sportclub oder in einem kulturellen Verein. Die Hauptmotivationen dafür, weil man Freude daran hat oder weil man zusammen etwas erreichen will. Die Schweiz, unsere Gesellschaft, unser ganzes System wird dreht von Leuten, die sich freiwillig reinhängen. Und das gilt auch für die Kirche. Und da möchte ich auch noch geschwind ein paar Fakten dazugeben. Nehmen wir mal die Zahl und gehen davon aus, dass sich fast jede zweite Person irgendwo freiwillig engagiert. Je nach Umfrage sind es 41 bis sogar 48%. Abgebrochen heisst das, wenn man jetzt eine Gruppe von 100 Personen anschaut und die so nebeneinander stellt und schaut, wo sie sich engagieren, dann arbeiten 8 aus dieser Gruppe in einer Kirche oder einer kirchlichen Organisation mit. Also 8% von allen. Am meisten sind die in der Kinder- oder Jugendarbeit engagiert. Oder auf Platz 2, sie arbeiten irgendwo im Hintergrund mit und organisieren einen Gottesdienst. Und wenn wir noch geschwind auf die Rangliste schauen von den Faktoren, die diese Leute motivieren, auch hier Platz 1, der Spassfaktor, die Freude an dieser Arbeit. Platz 2, eine religiöse Überzeugung, also die Religion als Grund. Und als drittes dann der Wunsch, dass man anderen Personen helfen kann. Das sind Zahlen und Fakten aus dem sogenannten CONET Survey 2019, die die Grundlage sind für die Forschung von Anastas Odermatt. Das sind jetzt also mal ziemlich reduziert die nackten Zahlen, die geben den Rahmen, sagen aber eigentlich noch nichts darüber aus, dass religiöse Personen wirklich engagierter sind. Weil auch die sich außerhalb von diesen 8% engagieren, zum Beispiel in einem Sportclub, die können ja natürlich auch einen religiösen Hintergrund haben. Wir müssen uns also noch ein bisschen näher herantasten. Und so sitze ich wieder am Tisch beim Anastas Odermatt. Nochmal, seine Hauptaussage von seiner Arbeit, es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Religion, Religiosität und freiwilligem Engagement. Wer häufiger an einem Ritual teilnimmt, der ist engagierter als andere. Es hat also ganz fest mit dieser Praxis des Rituals zu tun.
Und das bestätigt einerseits bisherige Forschungen, gleichzeitig in dieser Klarheit, dass es wirklich so der Praxiseffekt ist. Das ist, hat mich bis zu einem gewissen Grad positiv überrascht, dass sich das so klar herausgestellt hat. Also es gibt auch noch andere Thesen. Es gibt Thesen, die einfach zugehörig sind an einer Religion, die sind engagierter, weil die einfach das Netzwerk per se haben. Oder es gibt die Idee, dass Reformierte engagierter sind als Katholiken, weil die irgendwie ein anderes Selbstverpflichtungsbewusstsein haben gegenüber ihren Mitmenschen. Es gibt ganz viele Thesen da im Feld und ich konnte da sehr viele Thesen können auch widerlegen. Und was man wirklich sieht, ist so der Praxiseffekt aus den religiösen Ritualen raus.
Und wenn wir schon beim Wort «raus» ankommen und anknüpfen, was auch noch spannend ist, der Effekt, der geht auch über die Grenzen von einer eigenen Religionsgemeinschaft raus.
Man könnte jetzt meinen, ja gut, die engagieren sich dann einfach alle in der Kirche.
In der Bubble.
In der Bubble, genau, und ja. Gut ist. Mhm. Und spannend ist zu sehen, dass es eben schon auch in der Bubble ist, klar. Und die häufig religiöse Rituale besuchen, umso häufiger, umso mehr engagieren sie sich auch im religiösen Bereich. Aber sie engagieren sich auch darüber hinaus. Also es ist nicht so, dass ab einem gewissen Grad dann die Leute sich nur noch im Religiösen engagieren und sonst nicht. Also so einen Ersetzungseffekt könnte es ja geben. Mhm. Den gibt es nicht, sondern es geht gleichzeitig auf einen anderen Bereich. Also das heisst, die Leute, die religiös Ritual besuchen, die engagieren sich sowohl im Religiösen als auch im Nicht-Religiösen.
Der Grund für den Effekt der bleibt aber überall gleich. Der Religionssoziologe geht davon aus, dass wenn Leute ein religiöses Ritual besuchen, eine Messe, ein Gottesdienst, ein Gebet mit anderen zusammen, was auch immer, dass allein der Besuch einen positiven Effekt hat auf ihr freiwilliges Mitschaffen.
Also diesen Effekt sehe ich wirklich über alle Religionsgemeinschaften hinweg. Mhm. Auch bei denen, die keine Religionszugehörigkeit haben. Also die keiner Religion angehörig sind, aber vielleicht gleich irgendwelche religiösen Ritual besuchen, sogar dort sehen wir den Effekt. Weil die besuchen je nachdem auch religiöse Ritual oder sind vielleicht nicht mehr Mitglied, aber gehen gleich noch irgendwie zwischendurch oder sogar mehrfach irgendwo ein Ritual besuchen oder unterschiedliche Ritual und sogar dort sehe ich den Effekt. Und
es geht dort schon darum, also Leute, die an einen Ort hergehen, dort das besuchen oder jemand, der jetzt zuhause eine religiöse Praxis für sich macht,
nein, es ist wirklich die öffentliche Praxis.
In die Gemeinschaft hinein?
Ja. Also ich habe die Privatpraxis auch kontrolliert, also Betten, Meditieren oder Familienritual oder irgendwie kleine Ritual daheim. Das ist es nicht. Es ist wirklich der Gemeinschaftsaspekt, der wichtig ist. Das heisst, Leute, die eben an einen Ort hingehen, sich mit anderen Leuten treffen und dort dann zusammen feiern.
Und in dem Feiern, in so einem Ritual, so sagt es Anastas Odermatt, passiert etwas Entscheidendes. Es entsteht ein Gefühl füreinander, man solidarisiert sich miteinander, man ist motiviert füreinander. Und das ist so die Grundstimmung, die sich dort drin entwickelt. Es passiert in dem Moment etwas Emotionales.
Der Punkt ist, dass, und das ist das Wichtige eigentlich, dass die Leute, die gehen ja nach dem Ritual, nach dem Gottesdienst oder nach dem Gebet oder was auch immer, die gehen ja nicht sofort wieder heim. Sondern sie bleiben dann, sie gehen raus aus dem Raum, aus dem Ritualraum und dann bleiben sie miteinander stehen und schwätzen miteinander. Oder gehen einen Kaffee trinken oder gehen zusammen Mittagessen oder was auch immer. Und in dem Raum, gerade nach dem Ritual, dort wirkt das Ritual, also die Solidarität, das Gemeinschaftsgefühl, die Motivation für die Gruppe, die wirkt dann in dem Augenblick nachher. Und die Leute haben dann einen Ort, wo sie sich gegenseitig anfragen können. Sie kommen dann miteinander ins Gespräch und sagen, hey, kommst du mir dort noch helfen? Oder machst du mir das? Oder sagen auch Danke für. Hey, danke, bist du noch dort dabei gewesen, letzte Woche an dem und dem Anlass, hast du geholfen in der Küche oder was auch immer. Du, wir haben in 2 Wochen das und das. Kommst du auch helfen? Und dieser Raum, gerade nach so einem religiösen Ritual, ist prädestiniert für so Anfragen, für sich gegenseitig motivieren, für das Koordinieren von freiwilligem Engagement. Und das ist jetzt die Erklärung, meine vermutete Erklärung dafür, warum wir diesen Effekt so stark sehen.
Mhm. Es geht also ganz stark auch um eine Kombination von einem religiösen Ritual und um den Moment unmittelbar nachher, nach so einem Ritual. Das spielt ineinander rein. Ich habe dann beim Anastas Odermatt nachgehakt und wollte wissen, ob das nicht auch zum Beispiel an einer kulturellen oder politischen Veranstaltung könnte passieren. Das ist ja dort auch gegeben. Eine Art ein Ritual, ein Konzert, ein Referat und der Raum nachher für Gespräche. Aber was ist denn da der Unterschied?
Bei religiösen Ritualen hast du den Raum. In sonstigen Alltagssituationen hast du nicht unbedingt die gleiche Motivation für die Gruppe. Und fragst, du gehst ja nicht auf die Straße und sagst, hey, kommst du mir helfen? Sondern du musst irgendwie dich connecten können mit den Leuten. Und religiöse Ritual bietet genau die Chance nach dem Ritual, dass sich die Leute zusammenkommen. Vor allem kommen auch Leute zusammen, die von ganz unterschiedlichen Richtungen herkommen. Und das hast du sonst im Alltag. Also, das ist eine Forschungsfrage, die ich jetzt weiter mitnehme. Gibt es sonstige gesellschaftliche Rituale, wo man den Effekt auch sehen? Also, ein religiöses Ritual stellt häufig auch die teilnehmen, auf Augenhöhe. Und das zeichnet eben schon ein religiöses Ritual aus, dass da etwas passieren kann.
Ich breche das nochmal ganz einfach ab. Der Effekt, dass religiöse Menschen engagierter sind als andere, hat einen Zusammenhang mit dem Ritual, das sie besuchen. Die Leute kommen zusammen, erleben etwas miteinander und daraus entsteht ein Raum, eine Möglichkeit, wo man sich auch gegenseitig motivieren und unterstützen kann. Das Ritual ist ein bisschen wie ein Boden, den der Bauer vorbereitet hat und beim Raum, nach dem Ritual zum Beispiel, beim Kaffee danach, wenn man so will sagen, kann man dann anfangen, ein Pflänzchen auf den Boden setzen. Ich merke, das erinnert mich auch an Situationen, die ich selber schon erlebt habe. Ich gehe regelmässig in die Kirche, besuche so Ritual und habe sogar 4 Jahre lang eine Kirche leiten dürfen. Und ich sehe die Szene gerade vor mir, das Gewusel nach einem Gottesdienst, also nach einem Ritual, all miteinander im Gespräch, Kinder, die zwischendurch rennen, man hat zusammen etwas erlebt. Und mitten drin platziert man noch geschwind eine Anfrage für ein Engagement. Den kann man ja fast nicht Nein sagen oder in so einem Moment. Auch ein bisschen fies. Ich werde dann später in diesem Podcast nochmal auf das zurückkommen. Auf die Chancen, aber auch auf die Grenzen von so einem Ritual und einem Moment nachher. Ich werde zuerst noch 2 Geschichten reinbringen. Die Geschichte von Tobi und die Geschichte von der Steffi. Ich habe mir nämlich beim Produzieren von diesem Podcast überlegt, dass ich gerne noch 2 Personen treffen will, die mir von ihrem Engagement erzählen. 2 Personen, die ich weiss, die sind in einer Kirche mit dabei und sie arbeiten neu mit freiwillig mit. Dann kann man mal geschwind den Puls bei diesen beiden fühlen. Der Steffi habe ich kurz eine WhatsApp-Sprachnachricht gemacht.
Hallo liebe Steffi. Ich melde mich geschwind bei dir aus ganz einem geschäftlichen Grund.
Und der geschäftliche Grund wäre eben gewesen, dass ich jemanden für so ein Interview suche, das sich zur Verfügung stellt. Zack, also wirklich nur eine kurze Zeit später kommt die Antwort von der Steffi. Und die Antwort, die zeigt allein schon, warum sie für den Podcast eigentlich genau die richtige ist.
Hoi Joni, das ist Steffi. Ich komme gerade zurück vom Seniorenweihnachtsfeli von unserer Gemeinschaftsaktion. Das Wetter war heute Morgen gar nichts. Es hat Mittag keine Sonne gescheint. Wir waren mit 15 Senioren unterwegs. Ich würde sagen, halbe FEG, halbe reformierte Kirche hier. Dann haben wir noch Kaffee getrunken. Es gab eine Adventsgeschichte, die passend war zu unserem Werk. Ey, ich bin so berührt und dankbar. Und es war richtig schön. Und ich glaube, die haben auch was angestoßen. Die Senioren haben es einfach genossen. Wir hatten Spaß.
Ich finde, man spürt so richtig ihre Leidenschaft für das, was sie macht. Jetzt in dem Fall rund um ein Weihnachtswägli in der Adventszeit, die sie mit organisiert hat. Ich bin dann kurze Zeit später zu ihr heim. Steffi ist Anfang 50, ist geheiratet, hat zwei Kinder und sie engagiert sich in der Kirche und in ihrem Dorf, wo sie daheim ist. Und die Liste von all dem, wo sie mithilft, die ist ziemlich lang. Und auf die Frage, ob es denn eigentlich eine Steffi ohne freiwilliges Engagement gibt, sagt sie:
Nee, das gibt's nicht. Das gehört für mich einfach dazu. Das macht mir einfach auch Spaß. Einfach, ich glaube, das liegt auch in den Genen. Das habe ich einfach so mitgekriegt. Mir ist gesagt worden, dass ich als Kind schon die Leute gesammelt hätte und dann auf der Straße alle Nachbarskinder, was spielen wir heute oder sonntags, habe ich alle gesammelt müssen, halt in die Kinderkirche damals gelaufen. Ich denke, das ist A, Gene und B, ist es... Ich habe mich als junge Frau einfach wirklich mit der Sinnfrage auseinandergesetzt. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich so als Beziehungsmensch, welche Beziehung verhebt, was verhebt im Leben? Und da bin ich irgendwo mit dem christlichen Glauben, mit dem Thema in Berührung gekommen, auch mit Jesus in Berührung gekommen. Und daraus ist irgendwie Ruhe entstanden. Das war für mich sinnig. Und wenn mich was überzeugt und ich sinnig bin, dann bleibt es einfach nicht in mir drin. Dann muss das auch raus.
Und so im Gespräch mit der Steffi ist für mich klar geworden, das, was sie als Jugendliche erlebt hat, dass sie den christlichen Glauben als sinnstiftend wahrgenommen hat, das trägt sie irgendwie durch. Sie trägt es auf der Zunge und es prägt auch ihre Art und Weise, wie sie auf ihr freiwilliges Engagement schaut.
Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzukommen, vernetzen, wenn so ein Power entsteht, an Kreativität, an Ideen oder wenn man so handwerklich begabt ist, das staune ich, da bin ich gar nicht die High, wie Leute es dann können und wenn dann was Tolles entsteht, dann ist es einfach lebendig und es begeistert mich. Und wenn dann die Kombi noch klingt, in all den Begegnungen, Events noch was von der Gottesliebe rüberzubringen und selber auch beschenkt zu werden, dann ist das Beste ever.
Das Beste ever, also das Beste, was ihr passieren kann. Die Kombination von miteinander etwas erreichen und den Sinn vom eigenen Lebens reinbringen. Und auf meine Frage, ob sie denn den christlichen Glauben auch mal als Druck empfunden hat, also dass sie jetzt müsste leisten, müsste etwas für andere machen, ihnen helfen, da sagt Steffi:
Dadurch, dass ich ja nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, habe ich das ja gar nicht kann, dass es so zugehört oder dass man da auch Druck haben kann. Ich bin ja dazu gestoßen und war ja so überzeugt von dem Jesus und von dem christlichen Glauben und habe eigentlich gedacht, das muss doch jeder wissen und jeder aufnehmen. Da war ich auch motiviert, vielleicht auch mal übermotiviert. Ich habe es nicht immer richtig gemacht. Aber ich habe gewusst, es kommt einfach von Herzen und das, ja, und dann gab es immer was zu tun.
Und dort, wo es eben etwas zu tun gegeben hat, dort hat sie angepackt. Oder wie sie es am Anfang gesagt hat, eine Steffi ohne freiwilliges Engagement, die gibt es gar nicht. Ich möchte noch Schwenk übermachen zum Tobi. Auch mit ihm habe ich mich getroffen und habe seine Geschichte mit dem freiwilligen Engagement hören. Der Tobi ist 28, hat eine Familie und arbeitet Teilzeit als Bauingenieur. Anders als die Steffi ist er schon mit der Religion gross geworden.
Ich bin wirklich so christlich aufgewachsen, dort drin nie geboren. Es hat dann schon noch den Moment gegeben, wo ich gefunden habe, oder wo ich habe mich entscheiden, das ist mein eigenes. Das ist dann mal in einem Lager passiert, wo ich Gott auch mega persönlich erleben durfte und er mir begegnet ist. Aber in dem Sinn, ja, bin ich wie einer von den alten Hasen, der schon sehr vieles gehört und kennt.
Der alte Hase, der schon früh hat angefangen mitzuarbeiten. Jugendgruppe, Jungschar, Moderation. Es gibt kaum eine Woche, so sagt der Tobi, wo er nicht irgendetwas für die Kirche am Vorbereiten ist. Und das braucht Ressourcen. Und es braucht vor allem auch eine Hauptmotivation.
Die grösste Motivation ist eigentlich, dass mir sehr vieles Freude macht von diesen Engagements. Also, ich finde, es gibt mir sehr, sehr viel für mich selber. Es erfüllt mein Leben oder gibt mir manchmal auch neue Inputs oder neue Einblicke. Aber ich habe schon das Gefühl, ein grosser, ich sage jetzt nicht alles, was ich mache, macht mir Freude, aber ein grosser Teil macht mir wirklich Freude von den Arbeiten, die ich machen kann. Und das andere ist natürlich auch dann zu sehen, was man mit dem in anderen Menschen auslöst. Also gerade die sind eigentlich alles sehr soziale Engagement, wo du wirklich auch ein Feedback hast. Ich meine, von den Kindern, die sind natürlich mega dankbar. Die haben da so viel Freude, die man dann macht. Und das ist etwas mega Schönes, dann strahlen in ihren Augen sehen, wenn sie Freude haben an einem Theater, wo man vorträgt oder zusammen ein Spiel mit ihnen macht. Ich denke schon, dass es jetzt für mich auch noch wichtig ist, irgendwie sich dort zu investieren, wo man ein bisschen Gaben hat, oder? Das, wo man gut kann. Sachen, wo man jetzt vielleicht, ja, wo ich jetzt eher Mühe damit hätte, würde ich wahrscheinlich nicht, würde ich auch nicht die Freude haben, um das dann zu machen. Und dann wäre das eher etwas, wo ich mich wahrscheinlich nicht viel Zeit würde investieren.
Wenn wir an dieser Stelle ganz geschwind nochmal zurückschauen auf die Hauptmotivationen vom religiösen Engagement am Anfang von dem Podcast. Platz 1 Spass, Platz 2 religiöse Treiber, also die Religion als Antrieb, und Platz 3 mit anderen etwas machen, dann merke ich, Steffi und auch der Tobi sind da voll drinnen. Weil auch beim Tobi spielt der Faktor vom religiösen Antrieber eine Rolle.
Also ich glaube, das ist sogar eine Grundmotivation für mich, um einfach auch in dem Sinn Jesus nachzufolgen oder zu sehen, wie er sein Leben gestaltet hat, wo ich finde, er hat so fest in Menschen investiert und sich eigentlich hergegeben. Viel halt ja natürlich gelehrt, aber er hat ja auch sonst Menschen geheilt und hat sich mega verschenkt. Und ich glaube, gerade im Glauben ist das ja eines der höchsten Ziele, oder ihm ähnlicher zu werden, zu sehen, wie es Gott eigentlich gedacht hat, dass wir unser Leben da verbringen. Und das ist so für mich wie ein Grundbaustein, um zu sehen, dass er so dienend war, um das eigentlich ihm gleich machen. Und an den Ort, wo ich auch das Gefühl habe, dass er mir etwas gegeben hat, zum anderen dienen und zum helfen, das auch dann wirklich zu machen.
Also als Christ dient man einfach anderen, oder wie darf ich das interpretieren?
Ich habe schon das Gefühl, oder ich glaube schon, dass Gott uns ja nicht als Einzelkämpfer geschaffen hat, sondern sehr oft in Gemeinschaften eingestellt hat. Und darum glaube ich schon, es hat jeder irgendwie etwas gegeben. Das ist mega unterschiedlich. Also ich glaube, da sind Begabungen mega verschieden. Aber ich glaube, es ist oder für mich mega zentral. Ich geniesse es auch mega, wenn jeder kommt und sie es gibt und dann, was Gott noch daraus kann machen. Ich glaube, das ist schon so, ja, würde ich schon sagen, so ein Grundpfeiler vom christlichen Glauben, zum das, was man hat, auch weitergeben, gut zu tun, sich zu investieren.
Und dann eben das auch als gutes Beispiel anschauen. So wie man es in der Bibel liest oder kann lesen, jetzt zum Beispiel in der Geschichte von Jesus, so wird man es dann auch selber umsetzen. Beim Tobi löst das aber dann nicht wirklich einen religiösen Druck aus.
Nein, ich glaube nicht in erster Linie, aber es gibt sicher auch Moment, oder ich glaube, grundsätzlich bin ich sehr, sehr pflichtbewusst von meiner Persönlichkeit. Und dann gibt es schon Sachen, gerade wenn man mal so einen Aufruf hört, hey, man bräuchte jemanden, wir haben noch ein wenig Helfer für ein Programm oder so, wo ich mich noch schnell angesprochen fühle. Und dann vielleicht manchmal schon so das Gefühl, muss ich jetzt das wirklich machen? Manchmal schon ein bisschen Druck, aber jetzt nicht in erster Linie so, das gehört jetzt auch noch dazu.
Und auch nicht Druck im Sinn von, wenn ich es jetzt nicht mache, dann denkt vielleicht Gott dann schlecht von mir oder so. Weißt du, das Ding, wie so das Gefühl hast, ich muss jetzt einfach?
Nein, das überhaupt nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich Sachen mache, damit dann andere Leute mein Leben sehen und sagen, wow, der schafft aber an vielen Orten mit. Ich glaube, das würde ich überhaupt nicht so machen. Es ist wirklich mehr, es geht mir schon viel mehr darum, Sachen, die ich einfach auch gerne mache und weniger, weil ich das Gefühl habe, ich muss.
So viel mal zu diesen zwei Praxisbeispielen von Tobi und der Steffi. Zwei Beispiele, zwei Geschichten, die für mich persönlich ein Hinweis darauf sind, wie stark Glauben und Engagement zusammenhängen können. So, und jetzt hocke ich wieder an den Tisch beim Anastas Odermatt. Ich habe noch zwei Fragen, die ich mit ihm klären möchte. Erstens, wie sieht er das denn mit dem religiösen Druck? Inwiefern kann ein Druck von außen gefährlich sein? Dazu mache ich dann auch noch einen kleinen Exkurs. Und dann möchte ich noch den Bogen schliessen zum Anfang, zu dem Ritual. die sind ja für den Zusammenhang mit dem freiwilligen Engagement entscheidend. Aber so meine These, die Rituale werden immer weniger wichtig in der Kirche. Die Antwort von Anastas Odermatt darauf, die ist überraschend anders. Jetzt aber mal eins nach dem anderen. Ich habe das Praxisbeispiel von Tobi von vorher noch in den Ohren. Es gibt Situationen, wo in einer Religionsgemeinschaft so wie eine Art religiöser Druck kann entstehen. Diese Bemerkung habe ich auch beim Religionssoziolog in den Raum gestellt.
In Einzelfällen kann es immer zu irgendwie zu solchen Risiken kommen. Also grundsätzlich sehe ich dort aber keine grössere Gefahr. Weil, also was passiert mit dieser Person, wenn die sich so unter Druck gesetzt fühlt und es geht und geht und geht nicht? Das zerstört ja völlig ihr eigenes oder kratzt am eigenen Selbstbild.
Ja, auf die Länge raus. Auf die Länge raus. Schon, ja.
Und auf die Länge raus wird die irgendwie einen Umgang mit dem Druck finden. Variante 1 ist, dass sie irgendwie ein Engagement findet, das zu dieser Ressource passt, die sie hat. Oder sie wird früher oder später einfach schlichtweg austreten oder rausgehen aus dieser Gruppe.
Yeah.
Weil das einfach schlichtweg nicht geht. Also das werden dann mittel- und längerfristig die Folgen sein. Und darum sehe ich eigentlich nicht unbedingt das Risiko. Es ist natürlich auch schon wichtig, gerade für Religionsgemeinschaften oder für Pastoren oder Pfarrer oder also zu schauen auf die Leute.
Die Antwort von Anastas Odermatt hat mich ganz ehrlich ein bisschen überrascht und auch ein bisschen Nachdenken gebracht. Ich habe daran weiter studiert und bin dann bei meiner Recherche zu dem Podcast auf verschiedene Leitfäden und auf einen Kodex für Freiwilligenarbeit gestossen. Viele Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften haben ihre Grundsätze, wie sie mit Freiwilligen umgehen wollen, schriftlich festgehalten. Sie haben ein Dossier oder einen Kodex, wo auch soll zeigen, dass man sich der Gefahren bewusst ist, wo jetzt da auch gerade der Anastas Odermatt beschrieben hat. Das deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Freiwilligen in einer Kirche. Ich habe mich mal durch die verschiedenen Leitfäden und Kodex durchgeschafft und es sind mir 4 Punkte dabei aufgefallen, die fast bei allen vorkommen.
Beide Seiten haben ihre Rechte und Pflichten, auch wenn man grundsätzlich freiwillig mitschafft. Die Kirche oder die Organisation fordert zum Beispiel, dass man verbindlich ist. Die Mitarbeitenden können aber mitbestimmen, wie sie ihre Aufgaben erfüllen wollen. Die Freiwilligen dürfen sich einbringen. Partizipieren ist das Stichwort. Ein freiwilliges Engagement ist begrenzt und zeitlich limitiert. An den meisten Orten ist die freiwillige Mitarbeit auf maximal 6 Stunden pro Woche festgelegt. Bei einem freiwilligen Engagement ist im Optimalfall auch ein Start- und ein Enddatum festgelegt. Die freiwillige Arbeit wird honoriert und wertgeschätzt. Viele Kirchengemeinden kümmern sich aktiv um ihre Mitarbeitenden. Mit einem Jahresgespräch oder auch mit Lob oder Anerkennung. Zusätzlich haben die Freiwilligen häufig ein Anrecht auf eine Weiterbildung, die mit ihrem Engagement zusammenhängt.
Diese 4 Punkte sind unter anderem im Leitfaden zu der Freiwilligenarbeit von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz drin. Ich habe euch auch diesen Leitfaden in den Shownotes verlinkt, wenn ihr da noch genauer reinschauen wollt. Bevor ich zu der zweiten Frage komme, die vom Ritual, habe ich noch einen letzten Kommentar von Anastas Odermatt, der gerade gut zum letzten von diesen 4 Punkten passt, die wir gerade gehört haben.
Was ich in der Forschung sehe, in meiner Forschung, Leute, die Teilzeit arbeiten oder pensioniert sind oder in Ausbildung sind, die engagieren sich eher, einfach weil sie mehr zeitliche Ressourcen haben. Und das gilt wie bei dieser, gerade auch als Pfarrer oder als religiöser Akteur, das gilt aus meiner Sicht wie mitzudenken. Also jemand, der sich halt nicht so engagieren kann, weil die äußeren Umstände sind, wie sie sind. Aber sich dann vielleicht 2-mal pro Jahr irgendwo gleichwohl helfen kann, dann ist es ja mega wertvoll. Und eigentlich müsste man dieser Person dann die gleiche Wertschätzung entgegenbringen wie einer Person, die regelmäßig wöchentlich helfen kann. Einfach weil sie halt
andere Ressourcen hat.
Ja. Also so die Denke bezüglich Wertschätzung von freiwilligem Engagement, die finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und die gebe ich auch allen mit und sage überall, hey, schätzt das. Weil auch wenn nur jemand vielleicht ganz wenig kann helfen kann, aber der hat vielleicht Ressourcen gar nicht, der kann nichts dafür, dass er nicht mehr helfen kann. Er würde wahrscheinlich mega gerne mehr helfen, aber kann halt nicht. Und genau denen ist mega Wertschätzung, mega wichtig. Mhm. Und das zu sagen, hey, mega cool, das hast du gleich noch können oder was auch immer. Und wenn man das anbringt, dann entwickelt man eine Kultur für Förderung von freiwilligem Engagement. Also es gehört ganz fest dazu, dass eben auch die Leute nicht so unter Druck kommen. Weil wenn die Person vielleicht eben genau so einen Druck verspürt, wie du es vorhin geschildert hast, dann, und sich gleichwohl eben zwischendurch das einrichten kann, Wenn man dann extreme Wertschätzung entgegenbringt, dann sinkt auch der Druck.
Ein ganz praktischer Tipp also für all die, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten. Ich möchte noch die zweite Frage klären, die von der Ritual. Und mit dem Thema den Bogen schliessen. Personen, die regelmäßig an einem religiösen Ritual teilnehmen, zum Beispiel an einem Gottesdienst, die sind engagierter als andere. Das zeigt die Forschungsarbeit von Anastas Odermatt. Ich kann von ihm dann noch wissen, was es denn so ausmacht, wenn man an so einem Ritual teilnimmt.
Rituale sind einerseits wichtig für so Übergänge in der Lebensbiografie. Zum bewusst von etwas, von einem Lebensabschnitt zum Beispiel Abschied nehmen und sich bewusst auf einen neuen Lebensschnitt einzulassen. Also sei das Geburt mit Taufe, sei das Heirat, sei das Konfirmation also, oder irgendwie erwachsen werden, sei das Sterben, sei das vielleicht ein beruflicher Übergang. Die kann man einfach so machen und dann passiert einfach irgendetwas mit irgendjemandem. Oder man kann sie rituell gestalten und dadurch den Übergang bewusster machen. Mhm. Und vielleicht auch zusammenfeiern. Ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob jemand irgendwie eine Partnerschaft sagt, jawohl, das ist jetzt fürs Leben und das einfach das Zweite macht, was völlig okay ist. Oder ob man das in seinem Kollegenkreis macht oder im grossen Freundeskreis und gegenüber auch dem Freundeskreis
sagt,
wie eine Rechenschaft.
Ja, genau.
Mhm. Die Gemeinschaft über so, jawohl, hey, wir sind jetzt zusammen. Mhm. Und so der Gemeinschaftseffekt. Und das Bedürfnis, glaube ich, ist schon immer bei vielen Leuten so, die Gemeinschaft zu erleben.
Ein Ritual verbindet, es schafft das Gefühl, dass man zusammengehört, zusammen vorwärts geht, zusammen etwas feiert. Und wenn man so ein Ritual anbietet, ein Feier gestaltet, wo die Leute etwas mitnehmen und wo etwas ihnen bedeutet, dann redet man häufig auch von der Ritualkompetenz. Man ist fähig, so ein Ritual anzubieten und auch hier sieht der Religionssoziologe einen starken Zusammenhang zu der Religion.
Religionsgemeinschaften setzen die Ritualkompetenz an, weil religiöse Rituale sind das, ich sag mal, Kerngeschäft von Religionsgemeinschaften. Zu dem Sorge tragen, aber auch überlegen, hey, was machen wir da? Wirkt das? Also es hat Wirkung, oder? Es hat Impact. Und du kannst auch das Ritual, ich sag mal so, schweizerisch versichern. Also du kannst auch, das Ritual kann auch schief gehen. Mhm. Und darum, also die Ritualkompetenz auch ausbauen auf die Sorge, das wird, glaube ich, noch zu wenig gemacht. Also ich habe letztes Jahr eine Veranstaltung, wo ich das auch gesagt habe. Und dann ist jemand gekommen, aus, ich weiß nicht aus welcher Kirche, und hat gesagt, also hast du wirklich das Gefühl, dass wir das können? Und ich habe gesagt, ja, also eigentlich wäre das schon erwartet.
Kernkompetenz.
Es ist eine Kernkompetenz aus meiner Sicht. Mhm. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht mehr eure Kernkompetenz, dann finde ich das schwierig. Und dann müsst ihr vielleicht überlegen, was braucht sie in der Ausbildung.
Es ist, also, ist vielleicht ein Schwanzbeisser, weil du dann das Gefühl hast, wir erreichen die Leute nicht mehr mit dieser Kernkompetenz. Also machen wir sie vielleicht gar nicht mehr.
Ja, oder
nicht mehr.
Und das ist doch völlig ein Fehlschluss. Ja. Sondern du musst überlegen, hey, wie können wir Rituale anbieten, die heute Impact haben, die funktionieren.
Also Ritual wie eine Taufe, eine Hochzeit, eine Beerdigung. Und das Bedürfnis, so sagt Anastas Odermatt, das verfliegt auch nicht, wenn die Leute zum Beispiel aus den Kirchen austreten.
Also ein Drittel der Bevölkerung heutzutage hat keine Religionszugehörigkeit. Aber die wollen ja gleichwohl ein Ritual. Also der Ritualmärkte frei, das ist ja, der geht ab. Da ist das Bedürfnis immer nach so einem Ritual, wo vielleicht nicht unbedingt so voll religiös gefärbt sind, aber so einen rituellen Kontext ergänzt. Und viele Religionsgemeinschaften, viele religiöse Akteure weigern sich schon fast, so Ritual anzubieten. Also warum denn nicht Kirchen auch so Ritual anbieten? Einfach sagen, ja, wir können das. Und die sehe ich eigentlich eine Chance für Kirche. Aber eben, wenn ich dann höre, ja, meinst du wirklich, dass wir da gut sind, sage ich, ja, okay, müssen wir vielleicht die Chance da packen.
Ich komme in die Schlussrunde von diesem Podcast und mir wird an dieser Stelle bewusst, wie wichtig so Rituale für mein eigenes Leben sind. Es sind Fixpunkte, Momente, die mir persönlich helfen, wenn ich etwas festmachen will, also ein bisschen wie ein Anker im Alltag. Und wenn ich zurückschaue auf die Gespräche, die ich im Rahmen dieses Podcasts hatte, dann kommt das für mich auch nochmal klar über. Rituale machen etwas mit uns. Ob sie jetzt religiös gefärbt sind oder nicht. Sie verbinden, sie können einem in einem gewissen Mass runterfahren oder, wie man so schön sagen kann, sie können uns erden. Und wenn wir aufs Hauptresultat schauen von der Forschungsarbeit von Anastas Odermatt, dann gibt es ja auch noch einen weiteren positiven Effekt. Wenn man so ein Ritual besucht, dann wird man auch ein Stückchen hilfsbereiter. Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir recherchieren können?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
rfmedien.ch/podcast.